Jetzt geht es um unser heutiges Thema. Oh, Scheiße, sagte mein Gesprächspartner. Das war ein Zitat, Leute. Ich sagte, aber Roland, für einen katholischen Theologen, du hast ziemlich einen beschränkten Wortschatz. Er sagte, aber Fred, ich muss über die Auferstehung morgen unterrichten. Ich sagte, das ist was Herrliches, Roland. Er sagte, Fred, ich glaubte an die Auferstehung, bis ich in Salzburg an der Universität studierte. Jetzt glaube ich nicht mehr an die Auferstehung. Ja, ich kann seine Ausdrucksweise dann einigermaßen nachempfinden. Und ich möchte Sie fragen heute Abend, ob Sie an die Auferstehung glauben. Seit dem 9. Jahrhundert bekennen sich europäischen Christen laut dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis zu folgendem: Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Er ist am dritten Tag auferstanden. Glauben Sie das? Sind diese leeren Worte, tun wir eigentlich Lahrschatzen in der Kirche? Oder ist diese eine weltbewegende Wirklichkeit? Die Salzburger Nachrichten berichteten vor einigen Jahren von einer Passantenbefragung durchgeführt von dem Passauer Institut für Pastoraltheologie. Ich zitiere: Bei einer in der Salzburger Getreidegasse, bei einer Befragung in der Salzburger Getreidegasse haben auf die Frage, was fällt Ihnen spontan zum Stichwort Ostern ein, 98% geantwortet: Osterhase, Eier, Nest, Kinderfest. Der Weihbischof Meyer meinte: Es ist eigentlich schlimm, wenn in unserer Stadt keine andere Antwort kommt. 81% bezeichnen sich als religiös und 98% wissen über Ostern nichts zu sagen. Ja, das ist eigentlich schlimm. Ist dieses Ereignis zu Ostern, das wir gerade vor einer Woche, nicht einmal eine Woche gefeiert haben, überhaupt relevant? 60% der Befragten hoffen, dass es weitergeht nach dem Tod. Laut ihren eigenen Angaben bleiben 34% der Befragten in der Kirche, was sie nicht ganz ausschließen können, dass es weitergeht. Für viele sogenannten Christen ist die Auferstehung keine lebensnahe Wirklichkeit. Es gibt viel Unsicherheit in Bezug auf den Tod, in Bezug auf das Weiterleben. Aber wir Amis pflegen zu sagen, dass es gibt nur zwei sichere Dinge im Leben. Das ist der Tod und das Steuerzahlen. Wie Bernard Shaw sagte, der Tod ist das endgültige Statistik. Aus jedem einen stirbt einer. Der Tod ist todsicher. Aber es ist wichtig zu betonen heute Abend, dass die Auferstehung zum Herzen der christlichen Botschaft gehört. Hier ist zusammen mit dem stellvertretenden Tod unseres Herrn Jesus das Herz des Christentums. Die Auferstehung wird erwähnt mehr als 100 Mal im Neuen Testament und ist der Kernpunkt jeder apostolischen Predigt, die uns im Neuen Testament überliefert wird. Gleich zu Anfang dieses Vortrags möchte ich deutlich sagen, was ich mit der Auferstehung eben nicht meine. Ich rede heute Abend nicht von der Unsterblichkeit der Seele. Das ist griechische Philosophie, das ist nicht christlicher Glaube. Ich rede heute Abend nicht von Seelenwanderung oder Reinkarnation. Zwar eine populäre Theorie, aber eine ohne irgendeine Spur von wirklichem Beweis. Ich rede nicht von Wiederbelebung. Ich rede nicht davon, dass Jesus in dem Gedächtnis seiner Nachfolger, seiner Jünger, überlebte. Auf einer anderen Umfrage auf der Salzburger Uni waren 50% der Befragten der Überzeugung, dass die Auferstehung lediglich ein innerlicher Vorgang bei den Christen ist. 50%. 12% sagten, dass die Auferstehung eine erfundene Geschichte ist, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Überlegen Sie das. Auf unserer Uni, wo ein erheblicher Teil der Studenten sich als Christen bezeichnen, 62% glauben nicht an die leibliche Auferstehung Christi. Ich meine auch nicht, dass Jesus in seinem Einfluss in der Kirche weiterlebt, in den Riten, in den Traditionen, in der Lehre der Kirche. Ich meine auch nicht, dass die Auferstehung für die Wirklichkeit wird, die dran glauben. Nach dem Motto, für mich ist Jesus auferstanden. Oder eben, für mich ist Jesus nicht auferstanden, vielleicht für Sie ist er auferstanden. Das meine ich nicht, denn Sie haben Ihren teuren Donnerstagabend nicht geopfert, um so einen Unsinn zu hören. Wirklich nicht. Es geht heute Abend um alles oder nichts. Auf Englisch gesagt, oder gut amerikanisch, wanted. Jesus von Nazareth, dead or alive. Es irgendwo irgendwelche Reste, die vermutet haben längst, in die von Würmer schon dreimal gefressen und verdaut worden sind, oder er lebt. Die Relevanz der Auferstehung. Vor seinem Tod behauptete Jesus wiederholt, dass er nach seinem Tod 3 Tage später auferweckt werden wird. Seine Apostel bereisten den ganzen Mittelmeerraum und immer wieder war ihre Hauptbotschaft, wir haben es gesehen mit unseren Augen, wir haben ihn erlebt mit unseren Ohren, wir haben ihn betastet und behandelt, er lebt, er ist auferstanden aus dem Tod. Aber wenn das nicht wahr ist, dann sind die Apostel Betrüger und der christliche Glaube eine einzige Lüge, die nicht den Wert hat von was weiß ich? Was mir einfällt, kann ich nicht sagen über ein Mikrofon. Es hat keinen Wert. Das bringt uns zu der aktuellen Frage nach der Glaubwürdigkeit der Augenzeugen. Basis meiner Vortrag heute Abend ist Primärliteratur. Ich werde ausgehen von den Schriften der neutestamentlichen Apostel, reden über ihre Augenzeugenberichte. Wie die Aposteln am Zeugenstand des ersten Jahrhunderts vor feindseligen Zeitgenossen, oft auf Kosten ihres Lebens und ihrer Freiheit, bezeugt haben, unerschrocken, dass Jesus auferstanden ist. Diese Argumentation werden wir heute Abend lesen. Ob wir dazu neigen, den Aposteln unseren Glauben zu schenken oder nicht, hängt von unserer Einschätzung ihres Charakters ab. Waren die Apostel schlaue, religiöse Verführer? Das würde nicht erklären ihren Einfluss in dieser Welt. Denn ihr Einfluss war eine erneuernde Kraft in der dekadenten römischen Gesellschaft. Sie versiegelten ihr Zeugnis mit ihrem eigenen Blut und erlebten es, wie ihre eigenen Bekehrten vor ihren eigenen Augen gekreuzigt, niedergemetzelt und verbrannt wurden. Kann es sein, dass eine Lüge nagte an den Herzen der Apostel, als sie erlebten, dass ihre eigenen Bekehrten hingerichtet wurden? Glauben Sie das? Das wäre eine sehr riskante Behauptung. Jedenfalls ist eines von denkenden Menschen nie in Frage gestellt worden. Am Sonntag nach der Hinrichtung des Herrn Jesus Christus war sein Grab leer. Eigentlich, wenn wir lesen Matthäus Evangelium, dann sehen wir, wie es stand in jeder Zeitung 50 Tage lang, dass das Grab des Herrn leer gestanden war. Die religiöse Führung hat gesagt und überall publiziert, während die römische Wache schliefen, haben die Jünger den Leichnam des Herrn Jesus gestohlen. Naja, ob das stimmt oder nicht, werden wir bald überlegen. Aber beachtet, was die Kernbotschaft seiner Widersache war. Das Grab ist leer. Und niemals hat ein ernstzunehmender Politiker oder Kritiker des christlichen Glaubens diese Behauptung widersprochen. Das Grab war leer. Es sind aber nur drei mögliche Erklärungen für das leere Grab. Das erste ist die Wiederbelebungstheorie. Die zweite Möglichkeit, die Diebstahltheorie. Das heißt, die Jünger kamen und stahlen den Leichnam des Herrn Jesus. Und die dritte Möglichkeit ist die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus in Raum und Zeit. Ich muss mich entschuldigen, ich bin so verkühlt, ich muss immer wieder unterbrechen für ein bisschen Tee mit Rum. Und wenn ich anfange zu husten, dann streiche ich es von der Kassette, okay? Die erste Theorie, die Wiederbelebungstheorie, das war in früheren Zeiten sehr aktuell. Es handelt sich um einen Scheintod. Das heißt, dass Jesus ohnmächtig geworden war und die Leute hielten ihn für gestorben. In der kühlen Gruft ist Jesus wieder zu sich gekommen. Er kam zurück irgendwie zu seinen Jüngern, sind die verschiedenen Erscheinungen des Herrn. Und dann verschwand er auf einmal und verkroch sich irgendwo und starb. Und die Leute fanden seine Leiche nicht. Aber diese Theorie stellt sich dem Beweismaterial nicht. Zunächst einmal wurde Jesus ausgepeitscht mit einer neunschwänzigen Katze. Es war so schlimm, dass er sein eigenes Kreuz nicht tragen konnte. Wenn Sie wissen, was eine neunschwänzige Katze ist, dann können Sie das gut verstehen. Es bestand auf 9 Lederriemen und auf diese Lederriemen wurden entweder Blei oder Eisen oder Knochenstücke angebracht, sehr scharf. Und sie schlugen einen auf den Rücken. Und dann in Verlängerung der gleichen Schnur, aber so viel weiter, war eine zweite Knoche oder Bleistück oder irgendwas Scharfes. Und das ging um den Körper und riss sich in die Brust oder in den Bauch. Und dann hat der Henker diese Katze zurückgerissen. Es hat den ganzen Fleisch am Bauch, am Oberkörper und auf dem Rücken dann aufgerissen. Infolgedessen konnte Jesus sein eigenes Kreuz nicht tragen. Professor Waldstein, ein Geschichtler, ordentlicher Professor der Universität Salzburg, betont, dass häufig die Verbrecher kamen ums Leben aufgrund ihrer Auspeitschung alleine. Sie kamen eigentlich nicht zur Kreuzigung, sie starben vorher. Dann wurde unser Herr gekreuzigt mit eisernen Nägeln. Seine Seite durchbohrt durch ein römisches Speer, um seinen Tod sicherzustellen. Und dann kam es römisches Recht. Das verlangte den Tod der Henker, wenn sie den Todesurteil nicht vollstrecken über den Verurteilten. Das heißt, bringen sie keine Leiche, werden sie selber hingerichtet. Dann sehen wir, dass Pilatus erkundigte sich bei dem Hauptmann und der Hauptmann stellte den Todesschein aus und das verlangte er, bevor er den Leichnam dem Josef, den Ratsherrn, überlieferte. Dann gab es das jüdische Begräbnis selbst. Das war genug, einen Menschen zu töten. Das Totengewand bestand aus leinenen Tüchern umwickelt mit ca. 50 Kilo von Spezereien. Dann die Tür der Gruft wurde mit einem großen Stein verschlossen. Und die religiöse Führer, aufmerksamer als die Apostel selbst, erwarteten irgendwie 3 Tage nach der Auferstehung, und so sie haben Pilatus veranlasst, eine Wache zu stationieren vor dem Grab. Die Verfechter dieser Theorie wollen uns weismachen, dass die Mumie irgendwie zu sich kommt, befreit sich von den Tüchern, wälzt den großen Stein weg, schleicht an die Soldaten irgendwie vorbei, geht in die Stadt, um seine Jünger zu überzeugen, dass er über den Tod triumphierte. Nur eines ist sicher. Wenn sie einmal gekreuzigt sind, werden sie nie wieder gehen. Nie im Leben. Diese Theorie stellt sich dem Beweismaterial nicht. Und dann gab es diese Diebstahltheorie. Das heißt, dass die Jünger den Leichnam des Herrn Jesus stahlen. Das war die Behauptung der Pharisäer und hohen Priester in der damaligen Zeit. Man konnte zumindest den Jüngern eine Motive unterschieben. Aber das widerspricht die moralische Lehre unseres Herrn. Überlegt das einmal. Wenn Sie der heilige Petrus wären, Sie hören 3 Jahre lang, wie wichtig es ist, für die Wahrheit gerade zu stehen. Sie erleben einen Mann, der kompromisslos mit der Wahrheit umgeht, der nie zum eigenen Vorteil eine Notlüge erzählt oder ein bisschen schwindelt. Und dann hier, ein paar Tage nach seinem Tod, man errichtet eine Religion zu seinem Gedächtnis auf der Grundlage einer absichtlichen Lüge? Das passt nicht. Und es beachtet nicht die 6 römische Soldaten und die Disziplin der römischen Legionen. Sie standen Wache zu viert vor der Gruft. Und wenn einer während der Wache einschläft, werden alle 6 Männer hingerichtet. Übrigens, das wäre eine sehr gute Regel für unsere Vorträge. Dann würde niemand einschlafen. Aber drittens, es war psychologisch unmöglich. Diese 11 Männer waren außer sich vor Furcht. Sie verleugneten den Herrn Jesus. Sie liefen weg, sie versteckten sich hinter verriegelten Türen. Und sie sollten auf einmal die Mut aufbringen, an die bewaffnete römische Soldaten vorbeizugehen und einen Stein, eine Tonne schwer wegzuwälzen und Jesus zu stehlen. Woher diese Mut und Tapferkeit auf einmal? Psychologisch unmöglich. Es bleibt nur noch eine Alternative übrig. Und das ist die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus als Geschichtsereignis in Raum und Zeit. Wir wollen lesen heute Abend in unserer weißen Bibel, Seite 117. Wiederum von Lukas Evangelium. Lukas Evangelium präsentiert seine Beweisführung für den Leser des ersten Jahrhunderts. Er berichtet von den ersten Begegnungen zwischen dem Auferstandenen und 6 Frauen und Männern. Und er zeigt uns besonders, wie kein anderer der 4 Apostel oder Evangelisten, die Bedeutung dieser Begegnungen für das Leben der Frauen und Männer, die Jesus trafen. Ihre Reaktionen gleichen vielleicht den unsrigen bei diesen Vortragsabenden. Denn Jesus lebt. Und meine Damen und Herren, Jesus Christus möchte uns begegnen. Lesen wir Seite 170, Lukas Kapitel 23, Vers 50. Das wird unten rechts sein, glaube ich. Lukas Kapitel 23, Vers 50. Vers 50. Hä? 117, ja? Danke, Christoph. 117. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und ihre Tat, von Arimathäa, eine Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, wo er noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und besahen die Gruft, und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben, und den Sabbat aber überruhten sie nach dem Gebot. An dem ersten Wochentag, aber ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn nicht. Es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Die Überraschung der galiläischen Frau war total. Sie suchten nicht einen Auferstandenen. Sie suchten eine Leiche. Sie trafen Vorbereitungen, ihren geliebten Herrn auf seine weitere Existenz, wenn man das so nennen kann, in einer Gruft. Aus Liebe und Hingabe angetrieben, haben sie großzügige Geldbeträge ausgegeben, um diesen Mann auf seinen Tod ordentlich zu bereiten. Auferstehung war nicht in ihren Gedanken. Verse 5 bis 8. Als sie von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zwei strahlende Männer zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen hier im Friedhof? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt dran, dass er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten diese alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber Maria Magdalene und Johanne und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und ihr Reden schienen ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineingebeugt, sieht er nur die leinene Tücher liegen, und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Diesen Versen haben wir das Zeugnis der zwei Engel. Und ihre Worte, nicht nur ihre überzeugende Erscheinung, ihre Worte sind das Wesentliche hier. Zunächst einmal, Frauen kommen sehr früh bei Morgenröte, um Jesus auf seinen Tod ordentlich zu bereiten. Sie finden ihn nicht, erste Tatsache. Die zwei Zeugen, die sie finden, sind strahlende Außerirdischen, kann man fast sagen. Aber was sagen die Männer? Sie erinnern die Frauen an die Worte des Herrn Jesus, die er zu ihnen in Galiläa schon gesprochen hat. Sie führen sie zurück in ihre eigene Vergangenheit. Versetzen sie dort. Ja, müssen die Frauen bekennen. Er hat tatsächlich gesagt, ich muss sündigen Menschen überliefert werden. Ich muss sterben. Und 3 Tage später werde ich auferstehen. Die Tragweite dieses Phänomens ist atemberaubend. Die Worte dieses Mannes, wenn er von der Zukunft spricht und die Zukunft so unheimlich und übernatürlich sie sein mag, buchstäblich in Raum und Zeit eintrifft, seine Worte. Wer ist denn dieser Mann? Wagen wir es zu glauben, was er sagt? Juden haben seither behauptet, dass die Auferstehung eine Notlösung der frühen Kirche war. Dass die Auferstehung nachher erfunden wurde. Auch manche sogenannte christliche Theologen sagen das heute. Sie ignorieren die Tatsache, dass auf einem Schlag Juden, die sich trafen, jeden Sabbat, um Psalmen zu singen und um das Alte Testament zu lesen, wie es ihnen überliefert wurde, trafen sich auf einmal am Sonntag, um Psalmen zu singen und das Alte Testament vorzulesen und auszulegen. Wieso auf einmal treffen sich Juden am Samstag und auf einem Schlag dann auf Sonntag? Etwas war passiert in Raum und Zeit. Ein Grund dafür, nicht eine spätere Erfindung der Kirche. Das ist nackte Vermutung. Und wisst ihr, warum Leute solche Dinge vermuten? Ich sage Ihnen das. Häufig kommt ein Physiker hier, um diese Vorträge zu hören. Er interessiert sich für diese Botschaft. Er sagte vor zwei Wochen, Herr Colvin, wissen Sie, was das Arge ist an Christentum? Und warum so viele Menschen diese Botschaft nicht glauben können? Und ich war neugierig, was der Wissenschaftler sagen würde. Er sagte, weil diese Botschaft so verbindlich ist. Weil diese Botschaft spricht zu uns in unserem Leben. Und wenn Jesus Christus der Herr ist, dann haben wir ihm zu gehorchen. Und deswegen wollten die Leute Christentum nicht wahrhaben. Und der Mann hat vollkommen recht. Christentum ist verbindlich. Aber zu sagen, dass die Christen die Auferstehung irgendwann nachträglich erfunden haben, das ist intellektueller Selbstmord. Vers 11 und 12. Und ihre Reden schienen den Aposteln wie leeres Gerede. Und die Apostel glaubten ihnen nicht. Petrus ging zur Gruft und er schaut hinein und sieht nur die äußerliche Beweisführung, das Beweismaterial der Grabtücher. Und er wundert sich und geht nach Hause etwas verlegen. Die 11 ließen sich nicht von der Beweisführung dieser Frauen überzeugen. Weiberleid. Wisst ihr, wie manche Männer sind? Sie fahren durch eine rote Ampel, übersehen eine rote Ampel. Dann fahren sie, und die Leute steigen an die Hupe. Und die Männer fahren weiter, als ob nichts passiert wäre. Sie ignorieren das. Na, aber warum hupen die Leute? Ja? Und dann eine Frau tut das Gleiche. Dann steigen sie auf die Hupe. Es ist eh klar, Weiberleid. Ich weiß nicht wieso, aber manche Männer glauben den Frauen überhaupt nichts. Oder wenn schon, dann widerwillig und ungern. Nicht wahr? Und die Apostel waren solche Leute. Sie ließen sich nicht so leicht überzeugen. Und ich bin froh, weil Lukas nicht fertig ist. Es mag jemand hier sein heute Abend, der sich nicht so leicht überzeugen lässt. Warten Sie mal, Lukas ist nicht fertig. Lassen wir ihn weiter reden. Vers 13. Und siehe, 2 von den Jungen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was ist das für Reden, dass ihr mit ihm gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von den Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt. Und sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Diese Männer waren weggelaufen, enttäuscht und ganz verwirrt. Ihre ganze Hoffnungen auf eine gerechte Lösung für Israel waren auf dem grausamen Hügel Golgathas zerschmettert. Ein Fremder kommt von der Abzweigung. Er geht mit ihnen. Sie reden weiter. Sie erkennen ihn irgendwie nicht. Er hört zu. Sie erzählen von ihrer Enttäuschung, ihrer Verwirrung, von ihren zerschmetterten Hoffnungen und von diesen komischen Berichten der Weiberlei. Auf einmal fährt ihnen der Fremde hart an und führt sie in Gedanken zurück zu den alttestamentlichen Propheten. Beachte hier wiederum, wie der Lukas argumentiert. Nicht bloß von einer glorreichen Erscheinung, die einige Leute wohl irgendwo in einer Höhle oder irgendwo gesehen haben mögen oder nicht, Sondern Lukas schreibt hier die Beweisführung des Herrn Jesus auf. Sie werden sich daran erinnern, dass am zweiten Abend dieser Vortragsreihe ich von diesem Text ausgegangen bin. Und wir haben in Jesaja Kapitel 53 gesehen, wie der Messias kommen wird, missverstanden wird, nicht geglaubt wird und dann stellvertretend als Sühneopfer für schuldige Menschen sterben wird. Wir haben gesehen, dass er beigezählt wurde den Verbrechern, dass er nicht alleine an dem Tag stirbt, sondern zwischen zwei Schwerverbrechern. Dass er bittet für seine Henker, dass Schuld nie in seinem Mund gewesen ist, dass er nie Unrecht getan hat. All das aus einem Kapitel der Bibel. Aus Psalm 22 entnahmen wir, dass seine Hände und seine Füße durchbohrt wurden. Aber diese Worte wurden geschrieben 1000 Jahre vor Christus, 950 Jahre vor dem Ereignis und 900 Jahre bevor Römer Kreuzigung als Todesstrafe eingeführt haben. Wir haben gesehen, wie das Alte Testament spricht von der Jungfrauengeburt des Messias, von seinen Wundern und von vielen anderen Einzelheiten. Jesus nahm diese zwei enttäuschten Männer zurück in die uralten jüdischen Vergangenheit und anhand des ganzen Gesetzes der ersten fünf Bücher und aller Propheten anhand jedes einzelnen Buch des Alten Testaments zeigt er ihnen, dass der Messias verworfen und gekreuzigt werden musste, bevor er auferweckt würde. Etwas, über das die Juden jahrhundertelang hinweggelesen hatten, wurden auf einmal in Raum und Zeit in einem Menschenleben erfüllt. Ihr hättet es erwarten sollen, Leute, sagt er diesen Zweien. Was sagt dieser Prophet? Was sagt jener Prophet? Was schrieb Mose? Was schrieb König David? Und Dr. Lukas erwartet heute Abend, dass sein Leser sein Hirnschmalz verwenden und schließen, dass die Auferstehung nicht eine bloße Behauptung einiger begeisterten Apostel ist. Nicht nur die Behauptung des Herrn Jesus selber ist, sondern dass die Auferstehung verankert ist in einem Buch, hunderte bis tausend Jahre älter als Christus ist. Dass dieses Ereignis in Raum und Zeit die Erfüllung von prophetischen Voraussagungen ist. Er erwartet, dass wir ehrlich sind mit diesem Tatbestand, dass wir ehrlich sind mit uns selbst und wir geben zu, dass jemand hinter den Kulissen steht, ein lebendiger Gott, der die Geschichte der Nationen ordnet. Ich fordere Sie heraus heute Abend, wie erklären Sie das? Dass die Kernbotschaft des Neuen Testaments schon Jahrhunderte vorher im Alten ganz klar geoffenbart wird. Ende des Monats reise ich mit meiner Frau auf eine silberne Hochzeitsreise nach Jerusalem und nach Israel. Hoffentlich stehen wir nicht auf der falschen Bushaltestelle, wenn Hamas kommt. Aber ich sage im Glauben auf Wiedersehen. Aber wir werden sehr wohl mit den Bekannten, die wir dort kennenlernen, reden über ihre Schriften. Ich werde nichts sagen vom Neuen Testament. Ich nehme mein Altes mit. Es reicht aus. Es war die Bibel der Apostel. Aber war dieser Fremde ein Betrüger? Überleg mal folgende Theorie. Jesus kannte das Alte Testament. Er wusste von diesen zahlreichen Prophezeiungen. Er hat sie irgendwie ein bisschen hingebogen, dass er gelebt hat, sofern es möglich war, nach diesen Voraussagungen. Und er ist scheinbar tot und er kommt irgendwie als Betrüger und will sich lebendig darstellen nach einem sogenannten Tod am Kreuz. Wie würde man den Betrüger aufplatteln? Wie könnte man einen Betrüger erkennen? An die Feinheiten. Ein Betrüger kann sehr viel auswendig lernen. Er kann viele Einzelheiten über ein Menschenleben zum Eigen machen. Das haben Leute, die Erbschaft von Leuten heranschleichen wollen. Erbschleicher haben das versucht. Sie lernen möglichst viel über das Menschenleben und stellen sich dar, als ob sie der Mensch, der Erbe wären. Und wie werden sie aufgeblattelt? Wisst ihr, es gibt eigentlich Bücher darüber, wo Juristen lernen, Erbschleicher aufzublatteln. Und man benutzt die Feinheiten. Die Kleinigkeiten des Lebens, die man nie lernen könnte aus Hörensagen. Beachte, wie diese Menschen Jesus erkennen. Unauffällig nimmt Jesus den Vorsitz am Tisch ein. Sie erkennen ihn nicht. Er hat viel über Gott geredet als Ehrengast. Jetzt hat er das Recht, Gott zu danken für das Abendbrot. Er nimmt das Brot, richtet seine Augen gen Himmel in der jüdischen Art, dankt Gott, segnet das Brot, bricht es und verteilt es. Und dort erkennen die Jünger, wer er ist. Er versetzt sie zurück in ihre Vergangenheit. Und sie denken vielleicht jetzt an diese Moment, als Jesus vor den gelagerten 5000 seine Augen richtet gen Himmel und segnet das Brot, wie nur ein Mensch in dieser Welt je getan hat. Und sie erkennen ihn an diese Gäste. Vers 36 bis 43. Wir werden bald fertig hier. Bitte haben Sie Geduld mit mir. Während sie aber dies redeten, hier sind wir bei den Elfen und die bei den Elf. Elfen sind die ganz Kleinen. Hier sind wir bei den Elf und bei denen, die mit ihnen versammelt sind, okay? Nicht bei den Elfen. Während sie aber dies redeten, stand Jesus selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Und sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Er aber sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht. Denn ein Geist, ein Gespenst, hat nicht Muskel und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, naja, wir bleiben dort. Hier macht uns der heilige Lukas deutlich, was er mit der Auferstehung nicht meint. Er meint nicht ein Weiterleben eines Geistes oder ein Gespenstes. Die Jünger konnten ihr Augen nicht glauben. Sie meinen, das ist ein Geist, ein Gespenst. Also Jesus zeigt ihnen seine verwundete Hände und Füße. Betastet mich. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, hat nicht Muskel, wie er lebt bei mir. Und sie konnten es immer noch nicht glauben. Ich meine, ein Geist, wie viel wiegt er? Hier war ein 80 Kilo starker Geist, den man antasten konnte, umarmen konnte. Und so, nicht so umarmen, sondern so umarmen. Und dann erinnert mich an das tolle Buch
The Invisible Man von H.G. Wells. Wenn Sie das gelesen haben, werden Sie sich erinnern, dieser unsichtbare Mensch hatte ein Problem. Er wurde hungrig und er musste ein bisschen Käse essen. Und als er den Käse gegessen hat, es erschien irgendwie halb verdaut in seiner Innereien. Und die Leute konnten den Käse unterwegs sehen, irgendwie so halb verdaut. Das war ein Nachteil für ihn. Jesus war nicht so. Hat das Fisch, den Fisch gegessen? Wieso? Er will ihnen sagen, ich bin ein normaler Mensch. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen Sie vom Himmel haben, aber ich sage Ihnen eines, ich bin froh, dass Jesus essen konnte, denn ich freue mich auf ein Bankett da oben. Die Bibel sagt, wir werden ein messianisches Mahlfeier haben, ein Hochzeitsmahl des Lammes. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Ich habe gerade mein silberner Hochzeitsabend gefeiert bei einem halben Koch. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben, wahrscheinlich im letzten Mal in diesem Leben. Aber im nächsten Leben werde ich ihn wieder fordern, dass er was auf den Tisch tut. Jesus hat gegessen vor ihnen in seinem neuen Leben. Glaubt ja nicht, dass der Himmel sein wird wie ein ewiger katholischer Gottesdienst. Und wenn ich eine Harfe kriege, dann möchte ich sie eintauschen für eine E-Gitarre. Aber beachte hier, auch bei meinem Humor, bei meinem Ausrutscher, wie lebensnah Jesus ist. Er sagt, hey Leute, das ist Wirklichkeit hier. Und sie konnten es immer noch nicht glauben, so er hat vor ihnen gegessen. Und als er gekaut und geschluckt hat, haben sie mit ihren apostolischen Hirnkasteln überlegt, was macht er? Der ist. Der ist kein Geist. Ja, sagt Jesus, der hat recht. Ich bin keiner. Ich bin auferstanden. Und Lukas möchte uns das beibringen. Aber sie wenden ein, ich kann doch nicht aufgrund von alten Zeugenbeweisen glauben, wenn er mir nur erscheinen würde, wie er damals ihnen erschienen ist, dann würde ich glauben. Oh, würden sie wirklich glauben dann? Was wäre ein Kennzeichen einer Erscheinung Gottes? Licht? Ja. Ein heiliger Schein? Ein goldenes Esteller, hochpoliert? Wie würden Sie wissen, ob es Gott ist oder der Teufel? Die Bibel sagt, dass der Teufel selbst erscheint als ein strahlender Engel des Lichtes. Wie würden Sie wissen, bei einem, der behauptet, er wäre auferstanden, ob er der Richtige ist? An diesem Sonntag, der hier geschildert wurde, war der St. Thomas abwesend. Und er kam zurück und er sagte, und die Jünger waren außer sich, der ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn betastet. Und der St. Thomas sagt, wenn ich meine Finger nicht in seine Wund male, in seine Hände reiche, wenn ich meine Hand nicht in seine Seite gebe, dann werde ich nicht glauben, bis ich es sehe. Eine Woche später ist Jesus dem Thomas erschienen. Und ohne mit irgendjemand geredet zu haben, sagte Jesus, Thomas, komm her, reich deine Finger in meine Wunde, reich deine Hand in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Was hat Thomas überzeugt? Die Erscheinung? Nein. Was Thomas restlos überzeugt hat, ist, dass der Herr Jesus ihn durchschaut hat wie eine frisch geputzte Fensterscheibe. Jesus war nicht in dem Zimmer, als Thomas das ausgesprochen hat. Aber Jesus wusste davon. Jesus wusste von seinen Zweifeln und von seinen geheimen Gedanken. Er kennt mich. Er durchschaut mich. Ich möchte Ihnen sagen, heute Abend, der endgültige Beweis, den Sie brauchen, geht auch in Ihnen vor. Es ist subjektiv. Viele Christen hätten Mühe, hier vor Ihnen zu stehen heute Abend. Sie hätten Mühe, einen Vortrag hier zu haben. Aber sie sind sicherer, als Worte es sagen können, dass Jesus auferstanden ist. Wieso? Weil sie Jesus kennen. Und weil sie sich von ihm erkannt wissen. weil sie erlebt haben, dass er ihre Gedanken durchschaut. Die Auferstehung ist Gottes Beweis der Gottheit Jesu Christi. Und Gott weiß, wer sie sind. Er kennt sie durch und durch, dort, wo sie jetzt auf ihrem Stuhl sitzen. Lassen wir uns in die Stelle der zwei Männer hier zum Schluss auf der Straße nach Emmaus versetzen. Diese zwei, von denen wir gerade geredet haben. Sie waren weggelaufen. Vielleicht haben sie den Herrn verleugnet, wie Petrus. Ein Fremder schließt sich jetzt uns an und erklärt uns das Wort Gottes. Auf einmal, bei seiner Auslegung, unser Herz entfacht, wir brennen vor Freude und Wissgier über das, was er sagt. So haben wir das Wort Gottes nie gehört. Und sie nahen ihre Haustür, der Fremde sagt Shalom und stellt sich, als ob er weitergehen will. Sie hätten ihre Chance fast versäumt. Sie hätten ihn weiterziehen lassen können. Sehen Sie, Jesus erzwingt niemand. Er zählt von dem Wort Gottes, er zählt von sich und stellt sich, als ob er weitergehen will. Und wenn wir ihn weiterziehen lassen, wird er uns nicht erzwingen, Kinder Gottes zu werden. Ich hoffe, das ist sonnenklar gewesen bei diesen Vorträgen. Kein Wort von Zwang, kein Wort von dem, was man tun oder abliefern oder leisten muss. Gott vergewaltigt niemand. Das ist nicht Liebe, wie er es versteht. Aber jemand kommt vielleicht, um Gottes Wort zu hören, und vielleicht sein Herz brennt. Er weiß, dass, oder sie weiß, dass das, was sie hören, stimmt. Und man empfindet das, vielleicht auch sie, er kennt mich. Gott kennt mich. Es ist, als ob der Herr Jesus jetzt zögert, erwartet. Werden Sie ihn bitten, zu kommen in Ihre Wohnung? Wollen Sie mehr wissen? Wollen Sie vertrauten Umgang mit diesem fremden Jesus haben? Wenn er redet zu Ihnen, wenn Sie das Empfinden haben, dass er Sie kennt, oh, lass ihn nicht weiterziehen. Diese beiden Männer waren fasziniert. Bitte komm, du Fremde, komm. Sag uns mehr. So was haben wir nie gehört. So haben wir nie die Schriften verstanden. Und der Fremde nimmt das Brot und er bricht es. Aber wie er das tat, der Fremde ist, ja, er ist er. Plötzlich wurde alles auf einmal sonnenklar. Auf einmal verstanden diese Menschen alles. Er hat es geschafft. Er ist wirklich auferstanden. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Er besiegte den Tod. Er war weg und jetzt ist er wieder da. Er lebt. Sie staunten vor ihren eigenen Gedanken. Aber wir liefen weg. Wir verleugneten ihn. Aber er kehrte doch zurück zu uns, als ob er sagen möchte, ich möchte dich immer noch als meine Jünger haben. Ich will dich an Bord haben. Ich habe so viel, was ich dir erklären will. Ich will dich als meinen Freund haben. Dann fragten sie sich, brannte nicht unser Herz in uns, wie er mit uns auf dem Weg redete und wie er uns die Schrift öffnete? Vielleicht geht es manchen so bei diesen Vorträgen. Vor euch steht ein unbeholfener Amerikaner, der eure Sprache schlachtet und entweiht. Aber vielleicht erleben sie das, dass die Schrift beginnt, persönlich zu ihnen zu reden. Ihr Herz infarkt und brennt wie nie zuvor. Gott beginnt sein Werk in ihrem Herzen. Er ist es. Er ist am Werk. Er lebt. Es gibt Leute hier in diesem Saal, denen es dämmert langsam, mit wem sie zu tun haben. Als ob ein Fremder sehr leise auf der Fensterscheibe klopft. Es gab vielleicht die Geburt ihres Kindes, den Tod ihrer Mutter, ein Weihnachtslied, das sie auf einmal ganz anders verstanden, ganz neu. Ein Christ kam in ihrem Leben, schenkt ihnen ein Buch, lädt ihnen zu einem Vortrag ein. Und im Laufe dieses Vorgangs beginnen sie langsam, das Wort Gottes ganz persönlich für sich wirklich zu verstehen. Fast als ob jemand, ein Fremder, ihre eigenen Erfahrungen dirigiert. Nur außerhalb ihrer Blickwinkel, hinter der Kulisse, wirken die unsichtbaren Hände von diesem. Dieser, meine Damen und Herren, ist der auferstandene Christus. Er lebt. Er benutzt sein Buch, der Bibel, die Bibel. Er benutzt seine Leute, die eine Erfahrung mit ihm gemacht haben und ihm nachfolgen und allmählich, ansatzmäßig wie ihm werden. Er benutzt auch die Widerwärtigkeiten und Freuden unseres Lebens, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er ist für unsere Augen nicht sichtbar jetzt, aber er lebt, zu Rechten Gottes, er lebt und er wirkt in dieser Welt. Es ist wirklich wahr. Er ist der lebendige Gott. Das ist derjenige, mit dem wir zu tun haben. Mir würde es wirklich traurig machen, wenn irgendjemand meinen würde, ich stehe hier, um irgendwelche Kirche anzuprangern oder Gruppe zu vertreten. Ich stehe hier vor euch, diesen lebendigen Christus zu vertreten. Er lebt. Und er will eine Beziehung mit uns haben. Lasst uns beten. Es war keine Kirche, aber wir können auch hier beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir für den herrlichen, auferstandenen Herrn Jesus. Danke dir, Vater, dass nicht Würmer, nicht ein Sarg, nicht Verderben meine Schicksal sehen, sondern Jesus. O Gott, du lebendige Gott, ich bitte, dass meine Zuhörer irgendwie das Persönliche an die christliche Botschaft erkennen. Dieser historische christliche Glaube hat zu tun mit einem Gott, der uns liebt, der seinen einzigartigen Sohn daher gab, weil er uns haben will. Du willst uns haben. Du hast deinen Sohn in den Tod gegeben, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Du hast ihn aus den Toten herausgerissen und er lebt. Ich danke dir für diese Botschaft. Ich bitte, oh Gott, dass sie uns irgendwie auf ganz persönliche Art in unser Herz einen Platz findet. Ich bitte das, Vater, in dem Namen deines hochheiligen Sohnes, Jesus Christus. Amen.